haben uns letztes Mal mit den ersten Versen aus dem Epheserbrief beschäftigt und das soll der Auftakt gewesen sein zu einer Reihe einmal durch den Epheserbrief, ein Brief, den ich sehr schätze, der sehr in die Tiefe geht und uns daran erinnert, was Gemeinde Jesu eigentlich ist und wer wir sind und was unsere Berufung ist. Und da wollen wir heute weitergehen und ich lade dich ein, mit mir zu lesen im Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Paulus schreibt: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, durch diese Kraft, die in dir ist, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du wirkst in dieser Welt, dass du wirkst in deinen Gläubigen und so wirke du jetzt und rede zu uns durch dein kostbares Wort. Amen. Wir haben hier das Privileg, dass wir mithören können, wie mitlesen können, wie Paulus für seine Gemeinde, seine Gemeinden betet. Und wir können das zu unserem Gebet machen für uns selbst. Und ich finde das faszinierend, wofür er hier vor allen Dingen betet, nämlich für Offenbarung, für erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Offenbarung. Was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, der Gott durch Jesus Christus kennengelernt hat und mit ihm lebt. Wie geschieht das? Wie kommt man dazu? Da hat jeder eine eigene Geschichte zu erzählen und da habe ich den kennengelernt und der hat mich in den Jugendkreis mitgenommen oder wie es auch war. Aber im Hintergrund, und das ist bei Paulus ganz klar, im Hintergrund ist immer Gott der Hauptakteur. Also, da magst du gewesen sein, der sich Gedanken gemacht hat über die Welt. Da mag jemand sein, der dich in Jugendkreis mitgeschleppt hat oder zu einer Veranstaltung. Aber im Hintergrund ist Gott derjenige, der wirkt. Das haben wir letzte Woche in den ersten Versen von Kapitel 1 ganz deutlich gesehen. Gott ist derjenige, der erwählt. Er ist der, der beruft. Er sendet sein Wort aus, er führt zum Glauben, er versiegelt, er verherrlicht, er handelt. Und wir sind dabei nicht passiv. Das wäscht nicht über uns hinweg wie die Brandung über einen Felsblock. Aber dass wir überhaupt im Glauben antworten können, das ist Wirkung des Heiligen Geistes, das ist gnädiges Geschenk Gottes. Und deshalb ist es auch kein Widerspruch, wenn Paulus betet, dass Gott den Ephesern gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er betet ja hier nicht für Leute, die Gott noch gar nicht kennen. Sagen, okay, die haben es noch nicht gecheckt, ich bete jetzt, dass die ihn jetzt endlich mal erkennen, sondern er betet für Menschen, die schon ans Evangelium glauben, die schon viel gehört haben, übrigens vom besten Lehrer, 2 Jahre war Paulus in Ephesus, um dort das Evangelium zu erklären. Also hätte er sagen können, ja, für euch muss ich nicht mehr beten. Also ihr habt nun das wirklich alles schon verabreicht gekriegt. Und doch betet er weiter für sie, für Offenbarung. Übrigens für die Leute, denen er 2 Verse vorher noch zugesprochen hat, dass sie versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Für die betet er jetzt, dass Gott sie erfüllt mit dem Geist der Erkenntnis und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Denn diese Menschen sind nicht fertig mit Gott. Und dann per Ableitung darf ich dann sagen, wir sind noch nicht fertig mit Gott. Sie und wir sollen tiefer erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Sollen mehr tiefere Gewissheit erlangen, was uns geschenkt ist. Warum? Weil ich, sagt Paulus, weil ich gehört habe, oder nachdem, ja, aber kann man übersetzen, weil ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Ich habe gehört von eurer Liebe, von eurem Glauben. Darum bete ich, dass Gott weiteres Wachstum gibt. Und mach das doch zu deinem Gebet für dich, für deine Gemeinde, dass Gott mehr schenkt. Also, die Bibel lehrt uns, dankbar zu sein für das, was wir schon empfangen haben. Manchmal hört man so Gebete, die klingen so, als wäre noch gar nichts da. Nein, die Bibel lehrt uns Dankbarkeit, aber eben keine Selbstzufriedenheit. Nach dem Motto, ich habe doch schon ein ganz gutes Level erreicht. Unsere Gemeinde ist doch geistlich fitter als die und die Gemeinde, die ich schon mal besucht habe. Nein, Gott will dich weiterführen. Und der Vergleich mit anderen, der bringt da übrigens überhaupt gar nichts in diesem Zusammenhang. Ob du ihm 3 Wochen nachfolgst oder 30 Jahre, ob so in der Gemeinde so vielleicht so einzelne grüne Halme von Leben irgendwo durch die Erdkruste sich drücken oder ob die Gemeinde mitten in der Erweckung steht, immer wird das Gebet bleiben. Denn ein unendlicher Gott hat immer noch mehr für dich. Also wir brauchen Offenbarung. Die Frage ist, wie geschieht das? Wie erkennen wir ihn tiefer? Gott hat uns viele wunderbare Hilfen gegeben, die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. In der Geschichte hat man das oft mit dem Wort Gnadenmittel bezeichnet. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir manche davon nur eingeschränkt nutzen können, aber es tut sich ja was. Luther sprach vor allem von der Botschaft des Evangeliums. Und das Evangelium ist überhaupt nicht gebunden. Es läuft im Moment auf so vielen Internetkanälen wie noch nie zuvor. Die Botschaft, die uns im geschriebenen und im verkündigten Wort Gottes begegnet, nämlich. Dann die Sakramente, Taufe und Abendmahl. John Wesley, der Begründer des Methodismus, zählte auch die geistlichen Übungen dazu. Geistliche Gemeinschaft, zurzeit häufig digital, Gebet, Fasten, Geben, Dienen. Und wenn du geistlich vorankommen willst, wenn du wachsen willst, dann schau doch mal, wo du in diesen Dingen stehst. Hat das Wort Gottes Raum in deinem Leben? Das Gebet. Lebst du in der verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Christen, soweit das jetzt im Moment eben lebbar ist? Hast du die Taufe empfangen? Und ja, du kannst die Punkte weiter durchgehen. Und wenn du hier Nein antwortest, dann wundere dich doch nicht. Das meine ich gar nicht irgendwie als Vorwurf. Aber da bist du wie jemand, der einen vollen Kühlschrank hat, aber den nicht aufmacht und dann sagt, ich habe Hunger. Das ergibt eigentlich irgendwie keinen Sinn. Ich komme irgendwie nicht dazu, was zu essen, aber ich habe so einen Hunger. Nein, aber ich habe keine Zeit dafür, schon wieder was zu essen. Ich habe doch letzte Woche gegessen, das muss ja auch mal gut sein. Aber ich habe Hunger. Das funktioniert nicht. Wenn ich von diesen Gnadenmitteln spreche, heißt das nun nicht, dass wir es in der Hand hätten. Also diese Mittel sind erstmal einfach sinnlich zu erfassen. Wir sprechen, wir schweigen, wir kauen nicht, ne, beim Fasten, wir tauchen unter, wir tauchen auf, wir lesen, Das sind alles Dinge, die wir tun können. Die sind ganz leicht. So hat Gott das eingerichtet. Aber da kann die Versuchung reinschleichen, dass wir meinen, wir könnten auch das Erkennen Gottes, den Glauben machen. Also ich esse das und dann muss es doch kommen. Aber Paulus sagt nicht einfach, lies die Bibel, bet jeden Tag. So kostbar das ist. Er betet, dass Gott handelt durch diese Mittel, die Gott uns schenkt und die du gebrauchen kannst. Wie berühren diese Wahrheiten Gottes mein Herz? Manchmal beten Christen, gerade auch vor einer Predigt, Herr, mach doch dein Wort lebendig. Und ich weiß, was dann gemeint ist und ich kann da auch Amen zu sagen, wenn das jemand auch für mich betet, wenn ich predige. Aber im Grunde, wenn wir es mal ganz genau nehmen, ja, stellt das alles auf den Kopf. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir oft tot sind für das Wort Gottes. Vielleicht hast du das erlebt, bevor du Christ wurdest, als du Christ wurdest, am Anfang. Du hast Predigten gehört, Bücher gelesen, vielleicht sogar die Bibel gelesen. Christen haben dir alles Mögliche erzählt und nichts ist passiert. Und an irgendeinem Tag ist was anderes passiert. Wir hören oft diese Zeugnisse, da war ich da und da war dieser Prediger und ich hatte das Gefühl, der hat genau für mich gesprochen. Und das ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes zu dir nach Hause bringt. Irgendwie ist ja Gott durchgedrungen zu dir und das passiert nicht nur bei der Bekehrung, sondern das kann dir nach Jahren als Christ so gehen. Ja, du hörst Gottes Wort und es kommt nicht an dich ran. Ja, der Pastor, der muss das ja sagen und das ist ja sein Job und so. Aber wenn es mal so ist, dann höre doch nicht auf mit dem Bibellesen und mit den anderen Dingen, sondern bete, dass Gott dir gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, dass er durchdringt in dein Herz. Also, nochmal, Gott gibt uns diese Mittel, die Bibel, das Gebet, die Gemeinschaft, das Abendmahl. Und wenn ich sie nicht gebrauche, dann kann ich noch so sehr um Erkenntnis beten. Aber wie gesagt, dann sitze ich mit knurrendem Magen vor dem vollen Kühlschrank und mache ihn nicht auf. Ich würde so gerne wissen, was Gott denkt und wie er so ist und so. Aber dieses alte Buch interessiert mich nicht. Nein, wir müssen es lesen und das ist uns dann verändert. Dass dein Herz verändert wird durch das Wort Gottes, dass Glaube entsteht, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben findet, das ist Gottes Werk. Das ist sein übernatürliches Handeln, Heiliger Geist pur. Manche haben da eine sprachliche Unterscheidung reingebracht, die finden wir nicht eins zu eins so in der Bibel, die ist da nicht immer so sauber mit Definitionen, wie wir Theologen das dann gerne hätten, aber sie ist hilfreich. Nämlich, dass wir von Offenbarung einerseits reden und damit ist dann gemeint die einmalige Offenbarung in Jesus Christus als Person im geschriebenen Wort Gottes. Da kommt nichts mehr dazu. Wenn irgendjemand kommt und in diesem Sinne dann sagt, ich habe eine neue Offenbarung, das Buch Mormon oder sonst irgendwelche Träume, da sagt Jeremia 23, ja, wer ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wortrecht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Also, das ist Offenbarung, das Wort Gottes. Das ist Christus, der dir begegnet. Wofür Paulus dann betet, ist Erleuchtung. Erleuchtete Augen des Herzens, sagt er hier. Das ist, dass wir von dieser Wahrheit auch erreicht werden. Die Wahrheit ist schon da, aber sie muss eben unser Herz erreichen. Und das ist dieses Werk der Erleuchtung, ein persönliches Erkennen. Und das brauche ich immer wieder neu. Da kann ich nicht sagen, ja, das hatte ich 1972 und das reicht jetzt, sondern das ist was, was Gott dir immer wieder neu schenkt. Wenn du ihn suchst, will er dir das gerne schenken. Und das kann dich frustrieren, dass du es nicht in der Hand hast. Mir macht das eher Mut. Denn meine Grenzen sind dann nicht meine Grenzen. Es liegt nicht an meinen Möglichkeiten, sondern es liegt an Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Wie der Prophet sagt, Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und das ist eine gute Nachricht, weil sein Geist so viel mehr Möglichkeiten hat als wir manchmal kleingeistigen Wesen. Wenn du heute nicht in die Gegenwart Gottes kommst, dann beschwer dich nicht bei der Lobpreisleiterin oder da bei der Gesamtsituation, dass du halt jetzt nicht hier sein kannst, sondern zu Hause sitzt. Wenn du Gottes Reden nicht vernimmst, beklage dich nicht beim Prediger. Ich nehme kritisches Feedback auch an, aber in der Tiefe lass uns damit miteinander ins Gebet gehen. Herr, öffne mir die Augen, sagt der Psalmbeter, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne die Wunder an deinem Gesetz. Und manchmal, wenn mir dann ein Praktikant sagt vor einer Bibelarbeit, ach na, dieser alte Text, der ist ja schon so durchgenudelt, den kennen wir doch alle, wie soll man da noch was draus machen? Dann schicke ich den zurück und sage, du hast den noch nicht genug gelesen. Geh noch mal rein, dass du neu gepackt wirst vom Wort Gottes. Wofür betet Paulus dann, was Gott uns offenbaren soll? Das Erste, erkennen, wer Gott ist, ihn zu erkennen. Wir begegnen Gott als Person. Das steht immer wieder am Anfang. Also es geht nicht zuerst darum, dass wir viel über ihn lernen, sondern dass wir ihn erkennen, dass wir ihn kennenlernen. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt Fans, die wissen alles über den und den Hollywood-Star, aber deshalb kennen die den nicht. Die haben den nie getroffen, nur auf der Leinwand. Wir wollen ihn kennenlernen. Und es gibt bei Gott zwei Missverständnisse, die recht verbreitet sind. Das erste ist so die Vorstellung, ich weiß alles über ihn, ich habe ihn in der Tasche. Ich habe ein wasserdichtes, geschlossenes theologisches System. Das darf auch Gott nicht durcheinander bringen. Und das ist schlicht Hochmut. Ja, wer bist du, kleiner Mensch, dass du glauben willst, dass du Gott gemeistert hast? Das andere Missverständnis, das ist ein bisschen, vielleicht heute aktuell in unserer Kultur, ein bisschen weiter verbreitet, das sagt, Gott ist so groß und so ewig und so anders, dass ich ihn überhaupt sowieso nicht erkennen kann. Das wäre doch vermessen, irgendwelche festlegenden, dogmatischen Aussagen über ihn zu machen. Du kannst doch Gott nicht in die Box stecken. Und das klingt total demütig, aber wenn ich das zu Ende denke, verachte ich Gottes Selbstoffenbarung. Also, da ist ein wahrer Kern drin. Wenn ich als Forscher mich auf den Weg machen wollte, einen stummen Gott zu erforschen, ich sage, ja, viel Spaß, viel Erfolg. Aber Gott wollte ja, dass du ihn kennenlernst und er teilt sich dir mit. Und dann ist es nicht vermessen, zu sagen, ich habe da auch was erfahren. Nicht, ich habe ihn in aller Tiefe durchschaut. Das wär Gotteslästerung. Aber ich habe ihn kennengelernt. Das kannst du sagen. Er hat sich mitgeteilt. Er erleuchtet uns. Und wir können ihn erkennen. Nie erschöpfend. Wir kommen nie ans Ende. Ja, das, was ein kleines Kind von Gott erkennen kann, das reicht aus, um gerettet zu werden. Und das, was ein Heiliger Gottes nach 80 Jahren erkannt hat, ist nur der Anfang. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Ich habe letztes Mal gesagt, in der Ewigkeit werden wir nie an den Punkt kommen, wo wir nichts mehr zum Anbeten haben. Wir sagen, ja, ich habe jetzt alles gesagt. Und parallel dazu ist diese Aussage, in der Ewigkeit wirst du nie an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt kenne ich Gott, jetzt weiß ich alles. Jetzt kann er mich nicht mehr überraschen. Nein, und diese beiden Aussagen gehören natürlich zusammen. Du wirst immer noch Neues von Gott erkennen oder Dinge von Gott neu erkennen, auch in aller Ewigkeit, und das wird dich automatisch in die Anbetung treiben. Also beten wir, dass wir Gott tiefer erkennen. Erkennen, wer Gott ist, aber dann auch, wissen, was Gott schenkt. Paulus betet, dass Gott die Herzensaugen erleuchtet, dass wir erkennen oder wissen, also Gewissheit haben, was Gott uns schenkt. Weißt du das, was Gott dir schenkt? Drei Dinge nennt Paulus hier. Das erste ist Hoffnung. Also was ist die christliche Hoffnung? Wir fliegen in den Himmel, wenn wir hier fertig sind? Nein, es geht tiefer als das. In Philipper 3, 20 und 21 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jesus wird die Erde erneuern, er wird unsere Leiber erneuern, er gibt uns Unsterblichkeit mit ihm statt Sterblichkeit. Und wir brauchen Erleuchtung, dass wir uns wirklich in dieser Hoffnung verankern, dass es eine lebendige Hoffnung für uns ist und nicht eine tote Theorie. Du sagst, naja, ich habe das gelesen, dass das irgendwie so ist. So what? Es ist eine lebendige Hoffnung für dein Herz, die dir jetzt Mut macht, weiterzugehen. Das Zweite, wovon Paulus spricht, ist unser Erbe. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir sind Erben mit Christus. Wir sind sein Erbteil. Im Psalm 33 heißt es, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Er hat dich zu seinem Erben erwählt. Du stehst in seinem Testament. Haben wir begriffen, was das heißt? Wir sind sein Volk. Wir sind sein Erbe. Der Gott des Universums hat sich so eng mit uns verbunden. Und das Dritte, wovon er spricht, das ist die Kraft. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, ist. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. In 2 Vers 4 oder in 1. Korinther 4 Vers 20, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um einen Gegensatz Gottes Wort gegen Gottes Kraft. Das ergibt keinen Sinn, das Wort Gottes ist kräftig. Also hier geht es um Menschenworte, die nichts ausrichten gegen Gottes Kraft und ja, Kraft, die auch in Gottes Wort wirksam wird. Paulus sagt, euer Glaube ist nicht das Ergebnis von Überredungen und Theorien und Experimenten. Ich fand das irgendwie plausibel, dass das mit Gott wohl stimmen könnte. Sondern euer Glaube ist das Ergebnis von Gottes Kraftwirkung in deinem Leben. Wenn du glaubst, dann weil Gottes Kraft in dir wirksam wurde. Die Macht seiner Stärke, heißt es hier, wurde bei uns wirksam. Das ist dieselbe Kraft, sagt Paulus nochmal ausdrücklich. Dieselbe Kraft ist in dir wirksam, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Lass das mal einen Moment einsinken. Die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Leichnam Jesu, das geschlossene Grab, die Binden, der riesige Stein. Ein Ostermorgen und Leben kommt hervor. Diese Kraft ist in dir wirksam. Kannst du mir nochmal erklären, in diesem Zusammenhang, was bedeuten jetzt die Vokabeln, das geht nicht, das ist unmöglich, das wird nie was, dafür sind wir zu klein, dafür haben wir zu wenig Geld. Welche Bedeutung haben diese Sätze in diesem Zusammenhang? Eine Auferstehungskraft in dir und in dir als Gemeinde wirksam ist. Die richtige Frage wäre, was will Gott? Ich habe das diese Woche in einem der Video-Updates schon gesagt. Verbring nicht so viel Zeit damit, Gott zu erzählen, wie groß deine Probleme sind. Der ist übrigens gar nicht so beeindruckt davon. Er sagt, oh ich. Erzähl doch deinen Problemen. und nebenbei deiner eigenen Seele. Erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Amen. Ihr Lieben, wir haben einen lebendigen Gott. Er gibt uns sein lebendiges Wort. Er ist Herr über alles. Über alle Reiche, über alle Mächte, über alle Ideologien, über alle Naturgewalten, die uns bedrohen, über jedes Virus. Alles, was Menschen gefangen halten will, die Angst. Er ist stärker. Und er ist derselbe, der seine Gemeinde führt und der dir und mir sagt, ich bin bei euch alle Tage. Da hat er diese Tage, wo wir noch im Lockdown sind und sich treffen, da hat er diese Tage übrigens mitgemeint. Ich habe es immer wieder gesagt, der Heilige Geist ist nicht im Lockdown. Jesus ist nicht in Quarantäne. Er wirkt. Er ist bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist noch nicht angekommen, das Ende der Welt. Lass uns beten, dass wir tiefer erkennen, wer er ist, wie er uns begegnet, was er uns schenkt. Herr, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist in unserer Mitte. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass da immer noch mehr ist, dass wir dich immer tiefer kennenlernen dürfen. Und ich bete für mich, für meine Geschwister hier und überall, die jetzt zuschauen, für die, die ja, dich noch gar nicht persönlich kennengelernt haben, dass du uns allen miteinander erleuchtete Augen des Herzens gibst, dich zu erkennen, wer du bist, wie wunderbar du bist, was du uns schenkst. Dass diese Wahrheit unser Herz, unser Leben verändert und dass wir in deiner Kraft diese Welt verändern. Amen.